NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt. Thema heute in Ihrer Redezeit: heute Hü, morgen Hot. Leben wir in einer Stimmungsdemokratie? Die völlig stimmungsunabhängige, weil immer kostenlose Telefonnummer zum Mitreden ist die 08000 441777. 08000 441777. Thema heute in der Redezeit: heute Hü, morgen Hot. Leben wir in einer Stimmungsdemokratie? Was ist los bei uns in Deutschland? Früher war sicher nicht alles besser, aber irgendwie schien es verlässlicher. Da gab es ja Stammwähler, die mit ihrer Partei und den dazugehörigen Personen aus enger Überzeugung durch dick und dünn gingen. Heute sieht das anders aus. Da wird ein junger, dynamischer, adliger Verteidigungsminister aus Bayern mit vielen Vornamen und schönen Bildern zum nächsten Kanzlerkandidaten erkoren, dann aber schnell entdoktert und in die USA verschifft. Ein ehemalig überaus beliebter Bundespräsident, innerhalb weniger Wochen einfach so aus dem Amt getrieben und geschrieben. Und ein eher, biederer Lokalpolitiker mit zwischenzeitlicher Europa-Performance zum neuen Heilsbringer der SPD geschrieben und gefühlt, um ihn wenige Wochen später nach verlorenen Landtagswahlen als gescheitert und nahezu bemitleidenswert K.O. in den öffentlichen Ring zu stellen. Ja, und auch wenn diese Brücke jetzt sehr gewagt ist, gab es nicht heute auch schon wieder so ein schnelles Zucken bei vielen von uns nach dem furchtbaren Anschlag in Manchester? Angst vor Terror? Brauchen wir neue Gesetze? Müssen wir uns in Europa nicht doch stringenter abschirmen? Diese emotionale Diskussion ist mal wieder eröffnet. Heute Hü, morgen Hot. Leben wir eigentlich in einer Stimmungsdemokratie?
Ja, das geht relativ schnell hin und her. Die Meinung kann von einer Seite zur anderen sehr schnell schwanken und die Tatsachen, ob die so stimmen, kann man schwer nachprüfen. Das ist das Problem. Und beheben ist sehr schwer. Das Internet ist zu mächtig geworden.
Ich glaube, die Stimmungsschwanken sind halt damit verbunden, dass die Wähler nicht richtig wissen, was die Politiker wirklich umsetzen, weil die nie das halten, was sie wirklich versprechen. Zum Beispiel dieser Schulz-Effekt, der hat ja nicht so lange angehalten.
Die Medien allgemein sorgen doch schon für ein bisschen Schwankungen dazu, ja.
Vielleicht ist der Einfluss des Internets, spielt doch eine Rolle, weil sich da viele endlich zu Wort melden, aber oft nicht sehr demokratisch.
Früher da waren Überzeugungen tiefer verwurzelt und wurden auch nicht so schnell über Bord gekippt wie heutzutage. Und wenn dann alles über neue Medien und ich sag mal Abonnements und Flatrates und so transportfähig gemacht werden muss, geht schon eine gewisse Sicherheit verloren auf Dauer.
Erste Meinungen zu unserem heutigen Thema. Heute Hü, morgen Hot. Wir fragen nach, leben wir in einer Stimmungsdemokratie, wo Meinungen ganz schnell schwanken und ganz schnell wechseln können. Diese Meinungen hat Kira Meyer für uns gesammelt und jetzt sind Sie dran in der Redezeit, wie immer, über die kostenlose Telefonnummer 08000 441777. 08000 441777. Leben wir in einer Stimmungsdemokratie? Wie empfinden Sie eigentlich Ihr eigenes Wahlverhalten oder Ihre Beeinflussung in den vergangenen Wochen, Monaten, vielleicht sogar schon Jahren? Wie lassen Sie sich ansprechen? Wie lassen Sie sich beeinflussen? Das wollen wir heute mal hören. Und deswegen rufen Sie uns an, kostenlos über die Telefonnummer 08000 441777. Leben wir in einer Stimmungsdemokratie? Denken wir heute Hü und morgen handeln wir dann doch Hot. Unsere Gäste. Dr. Gero Neugebauer ist Politologe und Parteienforscher. Guten Abend, Herr Dr. Neugebauer.
Guten Abend, Herr Kuhn.
Ja, ist das so, dass wir zu schnell reagieren, zu schnell überreagieren, möglicherweise, und wir wollen das jetzt nicht überdramatisieren, aber wir haben natürlich diesen Anschlag von Manchester noch im Kopf und der hat natürlich auch schon gleich wieder eine aktuelle Diskussion ausgelöst, die möglicherweise dazu führt, dass wir Dinge fordern, die wir bei sachlicher Betrachtung nicht fordern würden.
Sie haben ja richtig in der Anmoderation von Emotionen gesprochen, die hervorgerufen werden. Und Emotionen sind kurzfristige Dinge. Das heißt, es sind Sachen, die, wenn häufiger solche Ereignisse passieren, sich schon verdichten können und eine bestimmte Stimmung erzeugen, die dann möglicherweise auch dazu führt, dass man ein Problem, was weiter unten auf dem eigenen Horizont war, nach oben schiebt. Und wenn das viele machen, dann sehen wir auf einmal bei den Umfragen, dass Furcht vor Terror ganz oben sitzt mit weitem Vorsprung vor Rentenfragen oder vor sozialer Gerechtigkeit. Also insofern kann das schon seine Auswirkungen haben, muss es aber nicht. Und es ist immer die Frage, wie weit auch dann mit diesem Ereignis Propaganda gemacht wird, um mit dieser Propaganda dann wiederum ein bestimmtes, eine Stimmung zu erzeugen und Fakten in den Hintergrund zu drücken.
Mhm. Martin Fuchs, Sie sind Blogger und Politikberater. Auch Ihnen erstmal guten Abend.
Moin Moin. Hallo.
Ja, Sie beraten ja Politiker gerade zur Zeit natürlich auch wahrscheinlich in verschiedener Richtung, wie sie mit den sozialen Netzwerken umgehen sollen. kommt es dann nur noch auf Emotionen an, nur noch auf die schnelle Botschaft an und nicht mehr auf die eigentlich geradlinige politische Botschaft, die verlässlich für ein paar Jahre stehen sollte?
Das kann man so sehen, auf jeden Fall. Also die Politik hat sich viele Jahre lang schwer getan, erstmal mit dem Internet und dann auch mit sozialen Medien, hat sehr, sehr für meine Sicht das schlecht genutzt und hat dort sehr, sehr falsch auch kommuniziert. Und dann hat die Politik es jetzt verstanden, was gut ankommt, was gut funktioniert im Netz. Und das sind halt auch Emotionen und auch schnelle Emotionen zu zeigen. Und das habe ich jetzt so das Gefühl, dass das Pendel jetzt in die andere Richtung ausgeschlagen ist, dass man jetzt zu viel Emotionen auch hat, oftmals in der politischen Kommunikation. Und das führt dann dazu, dass natürlich nicht unbedingt eine Versicherung, sondern eher eine Verunsicherung auch der Bevölkerung dann damit erzeugt wird manchmal.
Claudine Niert ist Bundesvorstandssprecherin bei Mehr Demokratie e.V. Guten Abend, Frau Niert.
Guten Abend.
Was macht diese Entwicklung, die wir jetzt gerade kurz umrissen haben, mit der Demokratie? Sind wir mittlerweile wirklich eine stimmungsorientierte Demokratie, bei der Verlässlichkeit keine Rolle mehr spielt, bei der wir im Grunde tatsächlich innerhalb weniger Wochen unsere Meinung auch ändern können, weil wir anders beeinflusst worden sind?
Also ich denke mal, dass wir schon immer in der Demokratie auch Stimmung gefolgt sind. Ich glaube nicht, dass das bei Helmut Kohl oder auch bei Helmut Schmidt in der Zeit anders war, dass vielen Entscheidungen, eigentlich jeder Entscheidung eigentlich eine Emotion vorausgeht. Also ich möchte nur mal erinnern an den Atomausstieg Fukushima, da haben wir aus Emotionen darauf reagiert. Wir waren tief betroffen und haben letztendlich dann unseren Kopf dazu genommen, die Ratio dazu genommen und die Entscheidung begründet mit Inhalten, die eigentlich schon seit 30 Jahren bekannt waren. Ich glaube nur, was sich wirklich geändert hat, ist die Schnelllebigkeit. Also wir haben Emotionen, die geben uns auch eine Orientierung in unserer Entscheidungsfindung, nicht nur in der Politik, auch in unserem Leben. Aber die Schnelllebigkeit, die macht uns momentan auch zu schaffen. Und da kommt dann gleich auch die Frage, wie tiefgründig sind denn die Emotionen? Woher rühren denn die Emotionen? Und ich merke immer wieder, dass eine Emotion auch ein Gradmesser ist, gerade bei Politikern. Ich versuche rauszufinden, kann ich ihm vertrauen, ist er authentisch, ist er wahrhaftig für das, wofür er steht oder für das, wofür er gehen soll. Und dieser Gradmesser wird natürlich heftigst hinterfragt. Und gerade wenn man noch in einer Suchbewegung ist, eine Person zum Beispiel jetzt zu hinterfragen, ist natürlich die Beeinflussung durch Stimmungsmache, sage ich jetzt mal, umso größer.
Gero Neugebauer, wir haben ja Entwicklungen gehabt bei uns in Deutschland, wo man wirklich das Gefühl gehabt hat, da sind im Grunde Blasen gewählt worden. Ich will es jetzt nicht zu negativ sehen, aber wir haben Parteien gehabt, wie zum Beispiel die Piraten, die ein Jahr lang in fast jedem Landtag gelandet sind, deren Botschaft eine klare kommunikative Ebene hatte, die aber nach 5 Jahren genauso schnell wieder aus den Landtagen herausgewählt worden sind. Wir hatten in Hamburg einen Senator Schill, der einmal ganz plötzlich aufschlug und da über 20%, glaube ich, hatte, dann beim nächsten Mal aber sich ja selbst sozusagen ins Abseits gestellt hat. Wir haben jetzt diese Geschichte mit Martin Schulz gehabt. Wo bleibt jetzt wirklich die sachliche politische Botschaft, die unsere Wähler noch oder uns als Wähler noch anspricht, wo man sich wirklich sozusagen orientieren kann an einer verlässlichen Aussage, die dann eben auch Bestand hat über mehrere Jahre?
Jedes des von Ihnen zitierten Beispiel hat seine Eigenheiten. Das Schildthema Sicherheit ist übernommen worden von den anderen Parteien. Die Piraten haben feststellen müssen, dass es ihnen eigentlich geschadet hat, so offen zu sein. Ihnen hätte weniger Transparenz helfen können. Das heißt, sie haben alles auf den Markt getragen und waren deshalb nicht mehr in der Lage, eigentlich zu kontrollieren, was rumläuft, bis auf die paar in der Partei, die dann tatsächlich das Sagen hatten. Und insofern denke ich mir, muss man sehen, ja, und der Schulz-Hype oder der Schulz-Effekt, faktisch gesehen ist er noch da. Ich höre nichts von Mitgliederaustritten. Ich sehe, die SPD steht in Umfragen noch besser da. Aber die Person hat sich, ob das nun strategische oder taktische Fehler waren während der Kampagne oder ob das einfach der Effekt, Mensch, endlich ist der Gabriel weg und jetzt ist der Schulz da, dann doch nicht so nachhaltig war, das werden wir sehen können. Und das können wir am Wahlverhalten sehen, wie die Wählerinnen und Wähler reagieren. Die Piraten sind raus, die Schill-Partei ist im Untergrund verschwunden, also im politischen Untergrund. Naja, und für Martin Schulz und die SPD steht die Nagelprobe noch aus.
Thema AfD, immer wieder das Flüchtlingsthema wird mit der AfD verbunden. Claudine Niert, wenn wir jetzt aber mal daran denken, dass die auch in den letzten Monaten durchaus magere Ergebnisse verzeichnet haben, könnte das möglicherweise sich innerhalb eines Monats von 2 Monaten ändern, wenn solche Anschläge wie die in Manchester, und wir wollen es natürlich nicht beschreien, irgendwann noch wieder ein bisschen näher rücken? Oder kann sogar so ein Anschlag in Manchester wieder dazu führen, dass die Flüchtlingsproblematik, die Terrorproblematik, die ja viele mit der Flüchtlingsproblematik dann manchmal sogar in Gleichklang setzen, dass das dazu führt, dass da wieder Ausschläge nach oben kommen?
Also das ist natürlich immer wieder Spekulation in die Zukunft. Ich denke, bis zur Bundestagswahl kann noch ganz viel passieren, genauso wie viel passiert ist im letzten halben Jahr, wovon wir auch nicht ausgingen. Das macht aber deutlich, dass wir auch irgendwie Prozesse bekommen müssen, die auch wieder entschleunigt sind. Also wir haben das Problem der großen Emotionalisierung, auch gerade bei der Partei, die sie eben genannt hat, die ist durch eine große Emotionalisierung groß geworden und ich vermute mal, dass sie auch genauso wieder abflauen wird. Und wichtig ist für mich, und das ist jetzt auch für mehr Demokratie zum Beispiel wichtig, wenn wir zum Beispiel noch ein weiteres Instrument hätten, wie die Volksabstimmung auf Bundesebene, wo wir übrigens heute mit DIMAP eine neue Umfrage veröffentlicht haben, dass 72% der Bundesbürger, egal welcher politischen Farbe, welches Alters, welches Einkommens, welches Bildungsstandes, das noch fordern, dann hätten wir ein Instrument mehr, wo ich außerhalb der Wahlen mich artikulieren könnte. Und für mich ist dann die Frage, wenn wir so ein Instrument hätten, ist dann auch es noch notwendig, gleich eine Partei für sein politisches Anliegen zu gründen? Also hätten die Piraten dann für ihre tollen Anliegen eine Partei gründen müssen? Hätte die AfD nicht Themen kanalisieren können über die direkte Demokratie? Denn so gründet man, emotionalisiert man manche Themen, gründet eine Partei, zieht in die Parlamente ein, betreibt dort seinen Frieden oder Unfrieden für eine ganze Zeit und verschwindet dann auch wieder. Das heißt, wir brauchen eigentlich Instrumente, die die Emotionen kanalisieren, versachlichen und über einen längeren Zeitraum auch diskutieren. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten stört. Wenn wir heute zum Beispiel eine Abstimmung hätten oder eine Umfrage hätten, wollen wir die Autobahnen privatisieren auf Bundesebene, ja oder nein, dann hätten wir wahrscheinlich eine emotionsaufgeladene Entscheidung vor uns liegen. Mhm. Wenn wir uns dieser Frage aber jetzt mal über anderthalb, vielleicht zwei Jahre stellen, einen Gesetzentwurf sehen, eine Pro- und Kontra-Debatte hätten, ich würde die Expertenmeinung hören, die Meinung der besten Freunde, die Meinung meiner Lieblingspartei, dann hätte ich die Möglichkeit, über einen gewissen Zeitraum meine Emotionen in eine Urteilsbildung münden zu lassen. Sicher wird im Diskussionsprozess vielleicht auch meine Meinung das eine oder andere Mal die eine oder andere Position einnehmen, aber am Ende dieses Prozesses würde ich eine Urteilsgrundlage haben, die eine ganz andere wäre, als wenn ich das heute aus dem Bauch raus entscheiden würde, die einfach nochmal rationeller gefällt ist und ich dann auch mit einem guten Gefühl eine Entscheidung fällen kann. Und zu solchen Prozessen müssen wir kommen. Wir haben momentan das Problem der extremen Beschleunigung in Entscheidungen.
Ja, diese Entscheidungen sind extrem beschleunigt, sind auch die Politiker, Martin Fuchs, mittlerweile so beschleunigt, dass sie sagen, mir kommt es auf eine schnelle Nachricht an, sodass ich da möglichst häufig auch in den Medien und vielleicht auch in den sozialen Medien vorkomme.
Also Politiker sind natürlich so auch wie die normalen Menschen draußen, die Wähler, auch sehr heterogen. Also es gibt natürlich Politiker, die sind sehr emotionsgeladen, die machen damit Politik, das ist ihr Stil. Es gibt natürlich den klassischen Aktenfresser, der sich dann eher hinter großen Fachrecherchen versteckt und da gute Facharbeit macht. Das heißt, man kann keine pauschale Aussage darüber treffen, aber was ich schon beobachtet habe, ist, wir haben seit 10 Jahren das Smartphone, was für mich so wirklich eine Zeitenwende war, dessen, wie wir uns informieren, wie wir konsumieren, wie wir auch kommunizieren miteinander. Und das hat schon dazu geführt, dass natürlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche alle möglichen Informationen und nicht nur die Informationen, die vielleicht für meine Region relevant sind, sondern weltweit alle Informationen verfügbar sind. Und das führt natürlich schon, dass wir einen Informations-Overload haben. Wir haben einfach extrem viele Informationen und das haben Sie gerade schon angesprochen auch. Wir haben eigentlich keine wirkliche Institution mehr, der vertraut wird. Medienvertrauen wird immer weniger, Politikervertrauen wird immer weniger und es fehlt so eine Orientierungsleitlinie auch dessen, wo sich draußen der Wähler außerhalb der Politik orientieren kann. Und selbstverständlich führen soziale Medien natürlich schon dazu, dass diese Beschleunigung noch schneller geführt wird. Aber mein Gefühl ist schon auch, dass die Erfahrung, und wir sind gerade in so einer Umbruchsphase auch, wo sich sowohl Menschen als auch normale Bürger als auch Politiker in so einer Medienkompetenz und Persönlichkeitsbildung befinden auch, dass man dazulernt, dass man lernt, was denn diese ganzen Phänomene des Netzes dann auch mit Politik machen, mit Gesellschaft machen. Und das gerade wieder so eine, wir sind zu Beginn in dieser Bewegung, aber wieder so eine Rückbewegung auch stattfindet. Mhm. So eine Art Entschleunigung, die Frau Nehrt gerade wunderbar beschrieben hat, die findet statt und das wird in den nächsten Jahren, glaube ich, auch noch stärker werden, dass wir hoffentlich für die Gesellschaft und für Diskurse da auch wieder ein bisschen langsamer werden.
Langsamer werden. Martin Voss aus...
An der Stelle mal ganz kurz einhalten. Das, was da beklagt wurde, heißt ja, Wenn die Leute, die Menschen, die ihre Fähigkeit aufgeben, selbst zu entscheiden, sich ein Urteil bilden, durch Fakten prüfen und so weiter, wenn die das aufgeben, dann entstehen genau diese Prozesse, wo Stimmungen dazu führen, dass Propaganda gemacht wird, wie wir es bei der Hilfstruppe der AfD, der Pegida gesehen haben, dass Gewalt gegen Minderheiten propagiert und auch aus dem Umfeld heraus ausgeübt wird und dann Gewalt gegen politische Eliten propagiert wird. Und da sind wir bei dem, was Sie angesprochen haben, gut beim Schaden für die Demokratie. Pardon für die Intervention, aber das wollte ich nur noch gesagt haben.
Mhm. Ja, Martin Voss aus Bückeburg, der ist auch nicht der Meinung, wie Herr Fuchs, der gesagt hat, wir sind dabei, uns zu entschleunigen. Er schreibt uns per Mail. Schon Nietzsche beschrieb den Europäer im 19. Jahrhundert als schwatzhaftes Herdentier, dessen einzige geistige Nahrung die Zeitung sei. Heute sind wir beim Internet, dem größten Brandbeschleuniger hinsichtlich der erwähnten Geschwätzigkeit, der vorstellbar ist. Willenlosigkeit, Anstellbarkeit und Nivellierung waren Nietzsches weitere Attribute. Und daraus resultiert die Sprunghaftigkeit in der Meinungsbildung und die Schwäche der Urteilskraft. Die öffentliche Meinung ist eine Hure. Das hat er aus Georg Büchners Danton zitiert. Und ich füge hinzu, eine Dame ohne Stammkundschaft. Böse Worte von Martin Voss, der ja nur zitiert hat. Gero Neugebauer, trifft das im Grunde auch die Neuzeit?
Nein, gerade weil wir ja nun dabei sind zu sehen, die Politiker haben sich gelöst von der einen Informationsweg. Die gehen nicht nur übers Fernsehen, Rundfunk, Zeitungen, die gehen eben auch über die sozialen Netzwerke. Und insofern ist das eine Beschreibung einer Kommunikationslandschaft, die wir nicht haben. Es bildet sich niemand nur aus der Zeitung, der Europäer. Es gibt keine europäische Meinung, wenn Sie sehen, wie unterschiedlich Standpunkte zu demselben Problem sind. Und insofern würde ich mit aller Vorsicht sagen, ich sehe die Situation anders.
Unser Thema heute in der Redezeit. Heute Hü, morgen Hot. Leben wir in einer Stimmungsdemokratie, bei der sich Meinungen ganz schnell wandeln lassen, bei der Meinungen dann auch dazu beitragen, dass auch Wahlentscheidungen möglicherweise plötzlich völlig anders ausfallen, als man das noch vor Wochen gedacht hätte. Wenn Sie eine Meinung zu diesem Thema haben, wenn Sie selber sagen, ja, bei mir ist das auch so, ich kann mich gar nicht mehr entscheiden, weil ich kriege ständig neue Informationen, kann das gar nicht mehr sortieren, dann rufen Sie uns gerne an, kostenlos über die 08000 441777. 08000 441777. Unser Thema heute: Leben wir in einer Stimmungsdemokratie, bei der Verlässlichkeit kaum noch eine Rolle spielt. Britta Weber aus Oldenburg ist am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend. Ich habe es vielleicht ein bisschen leichter als andere, denn ich habe kein Internet und ich lasse mich davon auch nicht beeinflussen. Das beste Beispiel war eben wieder der Beitrag in der Sondersendung, die sie hatten zu dem schrecklichen Anschlag in Manchester. Wie man sich doch denn dann am besten im Internet verhält, ob man da jetzt vielleicht irgendwas gleich weiterverbreitet oder erstmal guckt, ja, wer schreibt denn das, was steht denn da drunter und sollte man das weiterverbreiten oder nicht. Da habe ich gedacht, ja, wie gut, dass ich das nicht habe. Ne? Also abgesehen davon, dass ich damit nicht umgehen kann. Aber dafür höre ich sehr viel Radio und also meine Meinung ist, so wie ich es auch seit Jahren wirklich versuche, ganz bewusst zu halten, ist, man muss sich einfach mal trauen, bei seiner eigenen Meinung zu bleiben. Auch wenn andere Leute ständig vielleicht dagegen schießen oder sagen, hier, mach doch mal das oder mach doch mal das. Und ich finde, dieses ständige Hin und Her, das geschieht ja gerade dadurch, dass man so ungeduldig die Meinung wechselt. Denn je schneller man wechselt, also desto unsicherer wird ja das ganze Gefüge. Also mir ist zum Beispiel da der Fußball als bestes Beispiel so eingefallen. Wenn jetzt, das hinkt jetzt vielleicht ein bisschen, ne? Aber manche Fußballfreunde mögen es mir verzeihen. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Verein 2 bis 3 Mal vielleicht verliert, wird der Trainer gewechselt. Dann kommt der neue Trainer. Dann verliert er vielleicht auch wieder 2 Mal. Dann wird er auch wieder rausgeschmissen. Und die Mannschaft muss sich immer wieder anpassen. Das heißt, es wird fürchterlich unsicher. Es wird wackelig. Aber es gibt auch Vereine, die haben seit Jahren den gleichen Trainer. Und die bringen dann SC unter Umständen mehr Erfolg als die anderen, ne? Das meine ich. Also man sollte doch mal so ein bisschen konstant in seiner Meinung bleiben. Ja. Und also ich wähle zum Beispiel auch seit Jahren das Gleiche. Und ich versuche bei meiner Meinung zu bleiben, indem ich mich nicht so vielen Dingen aussetze. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich habe, wie gesagt, habe, wie gesagt, kein Internet. Also wenn ich mal was wissen will aus dem Internet, gehe ich in diese Stadtbibliothek und lese da im Internet, wenn ich mich informieren will. Aber ansonsten...
Also sie fehlt dann schon genau, wenn Sie das Internet nutzen.
NDR-Info.
Das ist schön. Das lassen wir so stehen, aber noch ein Ausrufezeichen hinter. Vielen Dank dafür. Gerne. Martin Fuchs möchte, glaube ich, auch was erwidern.
Genau, ich glaube, Frau Weber ist der Traum eines jeden Politikers in jeder Partei. Eine Wählerin, die konstant bei der Partei bleibt, das ist ja der Klassiker, den wir vor 30, 40 Jahren hatten, sehr, sehr starke Bindung auch an Parteien, die gibt es heute in der Form nicht mehr, deshalb ist es auch so schwierig für die politische Kommunikation, Leute auch die zu erreichen und dann auch mit Themen zu erreichen und dann auch bei der Stange zu halten, aber ich glaube, es ist so gut, wie ich die vielleicht sehr individuelle Strategie von Frau Weber finde, dass sie das Internet nicht nutzt, ist glaube ich sehr naiv zu glauben, nur weil man es als Person nicht mehr nutzt, dass das Problem dann nicht mehr existiert. Für sie selber hat sie das dann gelöst, das ist richtig, aber ich bin kein Kulturpessimist und wenn ich mir das Internet anschaue, es gibt mindestens genauso viele, wenn nicht nur sogar mehr positive Aspekte dieses weltumspannenden Netzes als die negativen auch und ich glaube, wir müssen einfach lernen, damit umzugehen und ich glaube, das ist das große Geschichte und sich davor zu verstecken und zu sagen, ich gehe nur ab und zu in die Stadtbibliothek, ist glaube ich kein Ausweg.
Claudine Niert, wie sehen Sie das eigentlich als Bundesvorstandssprecherin von Mehr Demokratie? Ist das so, dass Sie sagen, die Menschen, Sie haben es ja vorhin angesprochen, man muss eben auch mal ein bisschen länger über Dinge diskutieren, aber das bleibt ja gar nicht mehr aus, dass man heute gar nicht mehr lange diskutiert. Glauben Sie, dass sich da die Medien und die Menschen, die in diesen Medien vorkommen müssen, weil sie eben eine Botschaft haben, dass die sich sozusagen zu einer Vereinigung gebildet haben, die im Grunde letztlich sich selbst dauernd beschleunigt und darüber vieles vergisst, was wichtig wäre?
Nee, das nicht. Aber die Frage ist ja auch, wollte ich eben nochmal aufgreifen, bei Frau Weber eigentlich bei seiner eigenen Meinung bleiben. Und da habe ich selber aus eigener Erfahrung eben schon erlebt, wie schön es ist, sich auf einen Diskussionsprozess einzulassen, wo ich vorher ganz fester Meinung bin. Also ich erinnere mich an die Debatte im Parlament in Schleswig-Holstein im Bezug des Gottesbezuges in die Verfassung, ja oder nein, in die Präambel, ja oder nein. Und die Diskussion wurde freigegeben vom Fraktionszwang. Und mit einem Mal saß ich vorne auf der Stuhlkante und war wirklich interessiert, was jeder einzelne Abgeordnete für eine Position hatte. Und ich hatte vorher eine deutliche Meinung und nach anderthalb Stunden Diskussion merkte ich, dass ich den Saal verlassen habe und habe gesagt, so jetzt muss ich mal drüber nachdenken. Und das finde ich eigentlich gerade das Spannende in der Demokratie, dass gerade durch die Konfrontation mit der Meinung des anderen sich meine Meinung auch nochmal entweder vertieft, verändert, ich andere Gesichtspunkte mit einbeziehe. Und das, denke ich, ist auch ein Vorteil jetzt der Internetmedien auch, dass ich einfach die Möglichkeit habe, mein Radar viel mehr zu erweitern, um bestimmte Punkte, Gesichtspunkte mit einfließen zu lassen. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich aber auch sehr interessant, Professor Gerd Gigerenzer, den Sie vielleicht kennen vom Max-Planck-Institut, der untersucht hat, was eigentlich unter den Entscheidungen liegt, eben auch oft eine Intuition. Der hat in der Wirtschaft geforscht und hat gemerkt, je höher wir in die Hierarchien kommen, desto intuitiver wird entschieden. Das heißt, die Top-Manager in der Wirtschaft entscheiden zu 3/4, also 72%, aus dem Bauch heraus. Das heißt, wir haben das ist ein Hinweis doch eigentlich auf eine viel tiefer liegende Intelligenz, eine unbewusste Intelligenz, der es vielleicht mal in Zukunft auch mehr Aufmerksamkeit geschuldet werden sollte, zu gucken, wo die eigentlich herkommt, wie bildet die sich. Das heißt also, ein Top-Manager, der gerade da oben Entscheidungen zu fällen hat, wo keine Empirie mehr da ist, wo keine Fakten mehr da sind, wo eine große Unsicherheit oft waltet und dann im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu fällen. Das heißt, dass er durchaus auf ein sehr gutes, erfahrungsbasiertes Intuitionswissen zurückgreifen kann, was dann auch eine Orientierung gibt. Also vielleicht würden wir jetzt aus unserer Runde, wenn wir uns einen jetzt auserkoren müssten hier, wer uns jetzt durch das Dickicht führt, jemanden wählen, von dem wir wissen, der hat gute Erfahrungen mit Entscheidungssituationen, wo erstmal gar keine Information oder noch gar keine Orientierung klar ist. Und das finde ich Hinweise, die sind durchaus sehr interessant in dieser schnellliebigen, auch zum Teil overloadeten Zeit, wo man ein sicheres Orientierungsgefühl haben muss.
Leben wir in einer Stimmungsdemokratie? Das Thema heute in der Redezeit wollen wir mit Ihnen gerne besprechen. Welche Erfahrungen haben Sie bei sich selber gemacht, aber vielleicht auch bei Menschen, die Sie gewählt haben oder die Sie wählen wollten und dann doch nicht gewählt haben? Das alles wie immer kostenlos über 08000 441777, 08000 441777. Am Telefon Ralf Lehnert aus Kiel. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Lehnert.
Ich bin dran.
Gut. Ja, Sie sind dran, genau.
Ja, nein, also ich finde, das Internet hilft ganz generell. Ich möchte bezweifeln, dass wir in einer schnelllebigeren Zeit leben als früher. Ich denke, Es gab durchaus mal schnelllebigere Zeiten, wenn wir uns an die 20er, 30er Jahre erinnern und so weiter. Nur die Informationen kommen halt gehäuft zu uns. Und ich mache es ganz klassisch. Ich analysiere für mich mit meinen besten Kräften die politische Situation, womit ich einverstanden bin, womit ich nicht einverstanden bin. Ich schaue in die Vergangenheit, in die direkte, was dort eben an Entscheidungen getroffen wurde. Ich schaue mir einige Parteiprogramme an und dann wähle ich. Und meistens ist es dann eben das, wie sagt man, das bessere Übel oder das kleinere Übel, richtig. Nein, also ich kann mich eigentlich an keine Wahl erinnern, da es nicht das kleinere Übel war. Aber ich möchte jetzt der Dame, ich habe den Namen vergessen, stark widersprechen. Ich halte Volksabstimmung für eines der größten Übel, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Schauen wir uns zum Beispiel, sie hatten Fukushima erlebt. Ich war fassungslos, wie auf einmal die grüne Partei nach oben schnellte, um dann hinterher in einem steten Sinkflug wieder auf Normalgröße zurückzuschrumpfen. Nicht, dass ich ein Feind oder ein Anhänger oder sonst was der Grünen bin, sondern ich sah in dem Moment halt eine Art von Hysterie. Das hat nichts mehr mit Gefühl zu tun, sondern es war Hysterie. Und genau das Gleiche sehe ich eben auch bei Pegida oder meinetwegen dort in Sachsen, wo dann eben über 20% der Sachsen der Meinung sind, jetzt auf mal, wir werden hier überflutet von Fremden, obwohl 0,2% und so weiter, das wissen wir ja alle. Das hat nichts mehr mit Emotionen zu tun, es hat was mit Hysterie zu tun. Und in dem Moment ist unsere Repräsentative, und ich glaube nicht, dass diese Hysterie durch Volksabstimmung gemildert wird, relativiert wird, dass die Leute aufgeklärt werden. Wie kann ich mich jetzt auf mal mich persönlich verantwortungsvoll in die Demokratie mit einbringen? Denn darum geht es doch. Jeder sollte seine Aufgabe als Bürger wahrnehmen, erkennen und wahrnehmen. Und nun tun das aber so und so viele Leute nicht. Und ich möchte wirklich sehr stark prognostizieren, dass sie das durch Volksabstimmung nicht ändern werden. Mhm. Im Gegenteil, was passiert ist, wir haben ein wunderbares Korrektiv zwischen Wähler und Entscheidungen und das ist eben die repräsentative Demokratie. Und dieses Korrektiv wird ausgeschaltet. Ich möchte wirklich nicht wissen, was wir hier teilweise Entscheidungen bekommen würden, wenn wir das einführen würden.
Gut, ich muss Sie da unterbrechen, Herr Linde, weil das würde ich gerne mal mit Gero Neugebauer nochmal eingeordnet wissen, als Politologe und Parteienforscher. Wie sehen Sie das denn eigentlich? Ist das so, dass man sagen kann, es gibt eben keine Stimmungsdemokratie, sondern eine Hysteriedemokratie mittlerweile?
Nein, ich bleibe immer noch dabei zu sagen, wir haben eine repräsentative Demokratie, in der im Grundgesetz ist auch ausdrücklich drin, dass das Volk seine Herrschaft ausübt durch Wahlen und Abstimmungen. Dass wir auch auf der Bundesebene keine Abstimmung haben, heißt aber nicht, dass wir sie nicht auf der Länder- und auf der kommunalen Ebene haben. Da haben wir diese Volksabstimmung. Es gibt aber genau das Problem, was Herr Lehnert angesprochen hat. Ich will es nur anders formulieren. Wer übernimmt eigentlich nach der Volksabstimmung die Verantwortung für das, was dann die Politik leisten muss? Wir hatten in Berlin eine Entscheidung, Tempelhof Flughafen soll nicht bebaut werden. Jetzt sucht man Platz für Wohnungen. Aber die abgestimmt haben, ja, zum Teil sind sie wahrscheinlich nicht mehr da. Aber ich will auf den Kern zurück. Wenn wir eine repräsentative Demokratie haben, wenn wir Wahlen haben, dann übertragen wir eine Entscheidungskompetenz an die gewählten Abgeordneten. Dann ist es nichts dagegen zu sagen, Volksabstimmung einzuführen und sagen, wir machen eine begleitende Volksgesetzgebung. Aber es gibt bestimmte Dinge, die man von vornherein nicht zur Abstimmung stellen darf. Mhm. Zum Beispiel Todesstrafe dürfte nie zur Abstimmung gestellt werden. Das verbietet das Grundgesetz. Aber bei anderen Dingen, wo man dann sagt, okay, dann ist eine Entscheidung da, aber wer führt die denn jetzt eigentlich aus? Die gewählten Abgeordneten, die was anderes entschieden haben? Oder wer dann die... Also insofern ist da ein leerer Raum. Ja, ist ein leerer Raum. Und das ist etwas, was mich irritiert. Natürlich könnte man sagen, gut, wir haben dann immer noch auch das Bundesverfassungsgericht als die korrigierende Institution. Aber es ist auch schon... Ja, es ist schon in der Tat eine Diskussion, die immer wieder angestoßen wird. Und jetzt ist es die CSU, die in ihrem Wahlprogramm Vorschlag hat, also sie wollen bundesweite Volksabstimmung. Mhm. Aber um auf Ihren Beitrag zum Anfang einzugehen, die Forderung nach Volksabstimmung ist auch häufig eine Forderung von Parteien, deren Position in den Parlamenten zu schwach ist und die über den Ruf nach der Volksabstimmung ihre Positionen in der Öffentlichkeit verbreitern wollen und dann sagen, ja, wir hätten ja, aber wir konnten nicht. Das nur nebenbei.
Rebecca Scholz aus Hamburg ist am Telefon. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Ich grüße auch Ihre Kollegen. Ich wollte zu dieser Geschichte mit den Stimmungsschwankungen etwas sagen. Ich habe dieses Buch von David von Reybrouck gelesen, der über Palous gefundenen Entscheidungsfinder geschrieben hat. Er hat das erläutert an dem Beispiel von der Republik Irland. Da wurde darüber diskutiert, ob die Homo-Ehe erlaubt sein sollte. Und Irland ist ein ganz erstkatholisches Land. Und da sind also per Los Leute entschieden worden und gesucht worden und gefunden worden, die sich ganz intensiv mit dieser Materie beschäftigt haben. Und deren Namen und Adressen und E-Mail-Adressen und so, die waren in Stadt und Land bekannt. Und jeder durfte denen schreiben und sie hatten Zugang zu allen erdenklichen wissenschaftlichen und sonstigen Publikationen. Und dann haben die ihr Ergebnis vorgestellt. Und inzwischen gibt es in Irland die Homo-Ehe. Aha. In Frankreich hat dieses nicht stattgefunden, sondern das wurde plötzlich in den Raum gestellt und es sind Leute auf die Straße gegangen und haben geschrien, nein, das wollen wir nicht und so, obwohl es in Frankreich eine Minderheit war, die diese Rufe hat erschallen lassen. Aber man hat sich von dem Ruf der Straße beeindrucken lassen und die Homo-Ehe ist in Frankreich nicht erlaubt. Mhm. So, ich denke mir, dass man die Bürger beteiligen soll an Entscheidungsfindungen, die wirklich das Leben des Einzelnen betreffen.
Also an gesellschaftlichen Fragen.
Ja. David von Reybrouck hat auch beschrieben, er hat eine Initiative gegründet, in Belgien dann, wo dann Leute über die Flüchtlingsankunft entscheiden sollten. Hm. Wie wollen wir umgehen? Ja. Und da sind Leute dabei gewesen, die Flüchtlinge am liebsten ins Meer geworfen hätten. Und da waren auch Flüchtlinge dabei. Und die haben ihre Geschichte erzählt. Und hinterher haben die Leute, die Flüchtlinge am liebsten weggeschickt hätten, eingeknickt und haben gesagt, nein, das wollen wir niemandem wünschen. Das wollen wir nicht.
Okay, wir können das ja nochmal aufnehmen. Martin Fuchses hat sich zum Thema Volksabstimmung noch gar nicht so richtig geäußert. Als Blogger und Politikberater, glauben Sie, wir wären gut beraten in der Politik, wenn wir tatsächlich Volksabstimmungen zu bestimmten Themen eher mal zulassen würden, als sozusagen auf Dauer auf diese repräsentative Demokratie zu setzen? Können wir uns das angesichts dieser Informationsflut, dieser Emotionalität auch der Information, können wir uns das überhaupt erlauben?
Gute Frage. Also ich glaube schon, wenn man einmal muss ich auch loben am Abend. Nein. Ich glaube, wenn man sich so andere Länder angeschaut, die natürlich seit Jahrhunderten Traditionen haben, wie die Schweiz, die auch immer gerne als positives Beispiel genannt wird, die ein bisschen andere Struktur auch ein bisschen hat, ein bisschen andere politische Kultur, da funktioniert das ja auch sehr gut auf verschiedenen Ebenen. Ich glaube, aber ein Land mit 80 Millionen, die dann auch über komplexe Fragestellungen abstimmen sollen, wie das Thema Homo-Ehe zum Beispiel oder auch andere Atomausstieg, glaube ich, würde man das in diese komplexe Fragestellung überfordern, das Volk. Das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen und so etwas, aber ich weiß aus der Arbeit mit Politikern und Parteien, dass es extrem schwierig ist, überhaupt Menschen zu erreichen und auch die zu informieren. Nur 10% der Bevölkerung in diesem Land, ich glaube, sehr, sehr viele NDR-Info-Hörer, beschäftigen sich auch nur mit Politik täglich. Der Rest hat überhaupt kein Interesse. Der ist heilfroh, dass es eine repräsentative Demokratie gibt, wo man alle 4 Jahre nur irgendwo hingehen muss, dann eine Stimme abgibt und da gibt es Leute, die machen 18 Stunden am Tag nichts anderes, um sich darum zu kümmern. Und wir leben in einer hochkomplexen Welt, in einer globalisierten Welt. Das heißt, auch da erzählt man immer wieder, auch Spitzenpolitiker, dass sie überfordert sind mit all diesen Informationen. Und wenn sogar diese Menschen, die nichts anderes tun jeden Tag, überfordert sind teilweise, glaube ich nicht, dass bei so großen Themen die Bevölkerung, auch wenn es über einen längeren Zeitraum geht, dann auch in der Lage ist, wirklich eine Entscheidung zu treffen, die auf rationellen Informationen basiert, sondern dann wird es oftmals dann doch wieder so sein, dass die Emotion dann gewinnt. Und deshalb bin ich ein großer Fan von kommunalen und auch Landesgeschichten, wie es der Dr. Neugebauer gerade beschrieben hat, auf Bundesebene kein Fan von Volksentscheiden.
Claudine, haben Sie die Volksabstimmung sozusagen oder Volksentscheide bei uns hier nochmal ins Gespräch gebracht? Das ist auch ein wichtiger Zusammenhang zu dem heutigen Thema. Sehen Sie da auch mittlerweile so ein Stück weit eine Position, wo Sie sagen, ja, Volksentscheide sicherlich auch nur zu bestimmten Themen?
Nein, also in jedem Fall direkte Demokratie-Volksabstimmung ergänzend zum Parlamentarismus. Also ich möchte auf jeden Fall weiterhin starke Parlamente haben. Und weit über 99% der Entscheidungen werden dort auch tatsächlich tagtäglich getroffen. Aber der Wille von uns Bürgern differenziert sich doch immer mehr aus. Und wir müssen auch die Möglichkeit haben, zwischen den Wahlen zu einzelnen Fragen auch mal wieder eine Abstimmung zu machen. Und da ist unsere Position von mehr Demokratie. Letztendlich sollten alle Themen, über die das Parlament entscheiden darf, auch zugänglich sein für direkte Demokratie, wenn es denn gewollt wird. Das heißt, alle Themen, über die das Parlament nicht entscheiden darf, wie zum Beispiel Todesstrafe, darf das Parlament eben auch nicht drüber abstimmen, sind auch nicht zugänglich. Und wir hätten gerade bei uns eine schöne rechtsstaatliche Grundlage. Wir hätten ein Bundesverfassungsgericht, wie es jetzt auf Landesebene auch schon ist. Wenn Initiativen gestartet werden, die verfassungsfeindlich sind, dann werden die aus dem Verkehr gezogen. Übrigens, die rechtspopulistischen Parteien haben das in den vergangenen Jahren 7-mal versucht und sind 7-mal auch gescheitert. Also da merkt man auch, dass gerade das Instrument der direkten Demokratie Populisten auch entlarven kann, zur Versachlichung zwingen kann und dann ist das Problem von der Seite auch erstmal gelöst. Aber ich möchte vor allem auch nochmal darauf hinweisen, Sie haben gesagt, die Themen sind zu komplex, selbst für unsere Politiker ist das oft ein Problem, dem stimme ich zu. Und selbst Politiker sagen, wir brauchen dort entschleunigende Instrumente. Wir bräuchten mal sowas wie die direkte Demokratie in eine Volksabstimmung, wo wir über 1,5 Jahre und nicht nur über wenige Monate, gerade über komplexe Sachverhalte, uns eine Meinung bilden, einen Diskurs bilden und eine Entscheidung fällen. Und ich denke, wenn wir in eine Politik kommen, wo die Themen zu komplex sind, als dass wir sie uns einander erzählen können und einander uns darüber unterhalten können oder überzeugen können, dann sind wir sowieso am Ende der Demokratie. Also da wünsche ich mir denselben Mut, den wir eigentlich auf Landesebene schon haben. Und dort haben wir jetzt mit 300 Volksinitiativen, die es dort wirklich jetzt schon gab und 23 Volksabstimmungen, durchaus gute Erfahrungen, von denen man ausgehen kann, sagt, jetzt gehen wir auch mal auf die Bundesebene. Ob das dann gleich alle Themen sein sollten, über die auch das Parlament abstimmt, muss nicht sein, aber wir können zumindest mal die Tür öffnen und mit einem Teil der Themen anfangen, um uns auch unser eigenes Vertrauen dann mitwachsen zu lassen und Erfahrung mit dem Instrument zu bekommen.
Thema heute in der Redezeit. Leben wir in einer Stimmungsdemokratie? Heute Hü, morgen Hott. Wir wissen alle, wen wir da im Auge, im Ohr haben. Natürlich auch vor allem die Entwicklung bei den Sozialdemokraten in den vergangenen Wochen, wo ja erst ein neuer Kanzlerkandidat sozusagen ins Rennen geschickt worden ist, mit sehr viel Vorschusslorbeeren, übrigens ja auch Medien begleitet, mit ganz viel Hype versehen worden ist. Der hat dann Landtagswahlen verloren und mittlerweile stellt man ihn sozusagen schon als arme Figur in den Ring und sagt, er hat jetzt schon mehrere K.O.-Schläge, ob der sich nochmal holt, wissen wir gar nicht mehr. Also da ist ja auch nochmal die Frage nach den Medien zu stellen. Das wollen wir uns gleich auch nochmal machen, auch durchaus ein bisschen selbstkritisch fragen, ob wir Medien eigentlich in der Lage sind, da noch mit der nötigen Sachlichkeit immer ranzugehen und vielleicht auch die notwendige Sortierung zu treffen. Aber wenn Sie mitdiskutieren wollen, dann gebe ich Ihnen nochmal die kostenlose Servicetelefonnummer, ist die 08000 441777. Thema: Leben wir in einer Stimmungsdemokratie? Und Wilhelm Strübig aus Göttingen hat dazu eine Meinung. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Strübig.
Ja, vielen Dank für die Sendung und die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten. Ich habe folgende Gedanken. Diese scheinbare Hü- und Hott-Mentalität ist, glaube ich, keine Hü- und Hott-Mentalität, sondern ich glaube, dass der Wähler einfach die einzige Chance nutzt, die er hat. Und zwar haben wir eine 5%-Hürde. Und das heißt, ich mache dann mein Kreuzchen oder gehe zur Wahl, wenn es sich lohnt. Und das heißt, es lohnt sich dann, wenn ich medial den Eindruck habe, es gibt eine Partei, da lohnt es sich hinzugehen, weil genügend andere das machen. Das war früher die FDP, das war früher die Grünen, natürlich auch die großen Parteien. Irgendwann waren es die Linken, irgendwann kamen dann die Piraten dazu und jetzt ist die AfD.
Also Sie sagen, je mehr Auswahl da ist, desto besser eigentlich, dann kann man auch eher Hü und Hott sagen, aber es ist nichts Schlechtes.
Ich glaube, Hü und Hott ist einfach ein
Also die Wechselmöglichkeit ist was Gutes eigentlich.
Wie bitte?
Die Wechselmöglichkeit zwischen unterschiedlichen Positionen, auch möglicherweise die schnelle Wechselmöglichkeit, ist eigentlich etwas Gutes, ist etwas Demokratieförderndes. Habe ich Sie richtig verstanden?
Ich glaube, es geht nicht um den schnellen Wechsel, sondern es geht darum, dass man eine bestimmte Politikänderung sich wünscht. Also ich sehe die Welt so, dass wir große Parteien haben, die sich um die Wirtschaft kümmern. SPD und CDU. Eine mehr von der Unternehmerseite, eine von der Arbeitnehmerseite mehr. Und die FDP spielt natürlich auch mehr. mehr so auf der Arbeitgeberseite. Dann haben wir die Partei der Grünen, die sich vor allem um Umweltpolitik kümmern. Und die Linken, die sich um Soziale kümmern. Die SPD war früher meines Erachtens die soziale Partei, aber sie hat sich dem Thema etwas verabschiedet. Sie vernachlässigt das etwas. Wir haben eine Demokratie, 50 plus X bestimmt. 50 minus X muss nehmen, was ihm übrig bleibt. Und diese 50 minus X haben nur die Möglichkeit, ein Kreuz zu setzen, außerhalb der Wahrscheinlichkeit, dass eine große Koalition, eine linksliberale, eine rot-grüne, entsteht. Mhm. Und deswegen wählen, glaube ich, die Leute einfach diese Piraten oder die AfD, weil sie sonst keine Möglichkeit haben, überhaupt etwas Wirksames zu bewirken.
Mhm. Ja, guter Hinweis. Gero Neugebauer als Politologe und Parteienforscher. Ist dieses dauernde Zusammenarbeiten zwischen den vermeintlich großen Parteien, wobei man bei der einen ja die Frage stellen muss, wie groß sie überhaupt noch ist, also ist das möglicherweise auch etwas gewesen, was dazu beigetragen hat, dass die Menschen heute eben schneller wechseln, weil sie sagen, ja, da kann ich immer ganz schnell Zeichen setzen und sagen, Leute, das, was ihr da macht, immer so im Konsens, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Es wäre zu wenig Alternative sichtbar in Deutschland.
Also Herr Strübig hat insofern recht, dass die, wie wir es nennen, Volatilität der Wähler, das heißt deren Wechselbereitschaft, zugenommen hat. Die letzte mir bekannte Umfrage hat gesagt, 70% der Wählerinnen und Wähler sagen in einer Umfrage, sie würden eine Partei wählen, und zwar nach den Fähigkeiten, die dieser Partei zugetraut werden, bestimmte Probleme zu lösen. Und jeweils rund 15% sagen, naja, ich wähle diese Partei wegen des Kandidaten oder der Kandidatin. Und die letzten 15 sagen, naja, weil ich die schon immer gewählt habe und das mache ich dann weiter. Es ist in der Tat so, dass die großen Parteien sagen, die Menge der Wähler bewegt sich in der Mitte. Ihre Interessen an bestimmten Problemlösungen schreiben diese Partei diese Kompetenz und jene Partei jene Kompetenz zu. Keine möchte gerne die Extreme wählen. Insofern sitzen die Parteien sitzen auch sehr eng beieinander und versuchen dann, die Wähler aus diesem Segment zu gewinnen. Aber das führt natürlich auch dazu, dass sie dann sagen, ja, wir werden uns immer ähnlicher. Wir haben immer ein folgendes Modell. Wählen ist wie auf den Markt gehen und gucken, was wird dort angeboten. Und die Wählerin, der Wähler schlendert umher, schaut sich dieses an, jenes an. Die Produkte werden sich immer ähnlicher. Dann guckt man, sagt, ach, wie ist eine Verkäuferin, Verkäufer, überzeugt die? Und viele gehen dann runter und sagen, nee, ich kaufe gar nichts. Oder sie kaufen aus Protest gegen das Angebot diese eine Partei, die da einen neuen Stand auf dem Markt hat. Das war mal die PDS, das war mal die Grünen vorher, dann war es bei der PDS und Linke, das ist jetzt AfD. Nur die gehen dann auch wieder weg und ein geringer Teil bleibt und lässt dann dieser Partei vielleicht Raum zum knappen Überleben, aber nicht zum großen. Aber Tatsache ist, Wechsel wird immer häufiger. Eine Beliebigkeit ist dann zu erkennen, wenn man sagt, ist mir eigentlich völlig egal, was die wollen. Ich will nur eine Partei, die stört, also reine Protestpartei. Aber es gibt auch andere, die sagen, es wird auch mal Zeit, dass ein anderes Thema aufgenommen wird. Und das ist eine wichtige Funktion dieser kleinen Parteien. Die greifen Themen auf, die die Großen versäumen. Und wenn die Großen klug sind, nehmen sie die Themen auf und damit dann nehmen sie den Kleinen dann die Existenz.
Mhm. Martin Fuchs als Blogger und Politikberater, an Sie jetzt nochmal die Frage, die ja auch am Anfang der Sendung angeklungen ist, zwischendurch auch immer mal. Wie ist dieser Hype erklärbar gewesen, der sozusagen einen, ja, naja gut, schon durchaus bekannten SPD-Politiker plötzlich ganz weit nach oben geschoben hat und der jetzt plötzlich wieder so weit runtergefallen ist und das innerhalb von wenigen Monaten. Da haben sich ja im Grunde natürlich diejenigen aus der Partei ein Stück weit engagiert, das ist klar, die waren glücklich, dass es jetzt tatsächlich einen Kanzlerkandidaten gibt, der offensichtlich bessere Werte hatte als der vermeintliche. Dann gab es ja auch immer wieder Meinungsumfragen. Es war ja jede Woche eine neue Meinungsumfrage. Man hat das Gefühl, die übertreffen sich auch permanent in Meinungsumfragen für Martin Schulz. Auch wir Medien haben ja im Grunde kaum noch mal reflektiert, was bietet der eigentlich wirklich an. Das müssen wir ja selbstkritisch ruhig mal zugeben. Wie ist sowas überhaupt möglich, dass da so wenig nachgehakt wird, versachlicht wird, beruhigt wird, damit eben so eine Blase erst gar nicht so platzen kann?
Also ich glaube, an der Stelle muss man der SPD erstmal ein großes Lob machen, weil sie es geschafft haben, quasi aus einem absoluten Jammertal, in dem sie in den letzten Jahren auch waren und gefangen in der Großen Koalition nicht mehr wahrgenommen wurden, was gerade Dr. Neugebauer schon erklärt hat auch, dass sie eine eigene Kraft sind mit eigenen Themen, mit eigenen Positionen, dass sie da rausgekommen.
Hatten sie eigene Themen plötzlich oder haben sie nur
einen? Sie hatten die eigenen Themen sogar schon oder haben sie immer noch in der Regierung, aber das ist halt immer so, dass der kleinere Koalitionspartner weniger wahrgenommen wird und die Erfolge, die vielleicht die SPD auch hatte in den letzten Jahren, werden meistens an der CDU zugeschrieben und da konnte sie davon nicht profitieren, ist also nicht durchgedrungen mit ihren Erfolgen auch. Und da war es natürlich schon so, dass es so eine Gemengelage war, die die SPD wunderbar geschafft hat, dass sie einen Neustart sehr gut verkauft hat. Da gab es diesen Hype in diesem Forum im Internet bei Reddit, wo irgendwie lustige Memes produziert wurden, also bunte Bilder über Martin Schulz, das dann geführt hat, dass eine ganz neue Dynamik entstanden ist, dass die SPD in ganz neuen auch Licht gesehen wurde. Und das hat sie natürlich extrem befeuert. Die Partei hat sehr gut gemacht und Journalisten sind Herdentiere. Das heißt, die freuen sich natürlich auch, wenn da auf einmal etwas Neues ist und dann schreibt einer irgendwie, das ist der neue Messias und dann finden die das gut und da hat die Partei natürlich ein Narrativ gesetzt, was erstmal ein paar Wochen sehr gut funktioniert. Mir war vollkommen klar, dass natürlich so eine Partei das nicht 7-8 Monate durchhalten wird, dass dieser Hype irgendwann abflachen wird. Das hat man bei Steinbrück gesehen, das hat man bei Steinmeier gesehen, bei allen Kandidaten der SPD, die erstmal frisch waren, die neu waren, die irgendwas Tolles irgendwie dann auch dargestellt haben, dass sie irgendwann wieder abflauen. Und da bin ich aber auch beim Eingangsstatement von Herrn Dr. Neugebauer, dass natürlich der Hype nicht weg ist. Also nur weil man 3 Landtagswahlen verloren hat, hat die SPD weiterhin überdurchschnittlich gute Werte im Vergleich zum Anfang des Jahres. Und sie hat weiterhin einen Kandidaten, der auch gerade in der jungen Bevölkerungsschicht weiterhin noch sehr beliebt ist, der mit dem Thema Europa, soziale Gerechtigkeit 2 Gewinnerthemen hat. Das heißt also, so wie die paar Medien ihn jetzt runterschreiben, so haben sie ihn natürlich auch zu viel hochgeschrieben. Ich glaube, da ist weiterhin die Wahl noch nicht entschieden.
Aber wem hat das jetzt was gebracht? Sie sagten ja gerade, die haben das sehr modern gemacht, auch mit bunten Bildchen und haben dann den Schulz da auch so ein bisschen verfremdet und das war alles ganz geckig und so. Wem hat das jetzt eigentlich was gebracht?
Der CDU hat das gebracht, auf jeden Fall am meisten. Warum? Weil die CDU natürlich eine Partei ist, die es immer schwer hat, ihre eigenen Leute zu mobilisieren, eigene Leute auf die Straße zu bringen für den Wahlkampf. Und das war die beste Mobilisierung für alle CDU.
Falsch.
Genau, im Grunde war es ein Eigentor. Die SPD, hätte ich sie beraten, hätte gesagt, okay, versuch den Hype 3 Monate vor der Wahl zu entfachen und nicht 7 oder 8 Monate vorher.
Sind Sie noch frei? Am Telefon Adalbert Schormann aus Bad Iburg. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Ja, ich greife das Wort mit dem Hype gerade auf. Es ist traurig, wenn die Bürger sich ein bisschen mehr um das ganze Zeug kümmern würden und auch die Hintergründe. Glauben Sie zum Beispiel, was Frau Nahles jetzt durchbringen wollte mit der entsprechenden Wiedereinstieg der Frauen? Das ist zur Wahl vergessen. Und so passiert es, dass das Gedächtnis der Bürger, auch wie eben gesagt, der Journalisten kurz ist. Und man vergisst, wenn 30% vor einer Wahl nicht wissen, was sie wählen sollen. Das ist ein Zeichen, dass sie sich gar nicht um das wirkliche Thema gekümmert haben, was sie machen. Man kann nachfragen, wie man will. Und dann fallen sie so gewissen Rattenfängern ein. Und zu denen zähle ich auch Herrn Laschet. Wenn der es verstanden hat, 1 Jahr und 4 Monate den Herrn Jäger und die CDU, die SPD in Nordrhein-Westfalen wegen der Domplatte vor sich herzuzerren, dann ist das ein altes Mittel, was der Römer Cato schon hatte, indem er 20 Jahre gesagt hat, im Übrigen bin ich der Meinung, Karthago muss zerstört werden. Die Menschen fallen dann auf diese Rattenfänger ein. Das ist dem Adolf geglückt.
Na.
Das ist jetzt den Erdogan.
Nur weil wir nicht zu eigenwillige Vergleiche ziehen. Also Sie glauben, dass Herr Laschet...
Ja, aber man muss das doch mal sagen.
Also Herr Laschet hat aus Ihrer Sicht politisch es nicht geschafft, die SPD zu stellen, erst kurz vor Ende, als sozusagen sich Stimmungen wieder verdichtet haben, da konnte er dann nochmal durchstarten.
Ja, aber er hat man hat immer nur das wieder gehört. Und wissen Sie, wenn ich mich im Rundfunk beschwere, die Journalisten sehen gar nicht, was da manchmal Geblödsinn gemacht wird. Denn jetzt vor Tagen noch die Bilder von dem Amrim im Fernsehen sehen, das ist ein Zeichen für die Terroristen, für die Mannschaft, die dahinter steht. Das ist unser Mann, der steht heute noch für uns da. Also, und was wirklich in Ordnung schlimm ist, dass wir zum Beispiel keiner achtet darauf, dass den größten Terror, den wir in unserem Staat haben, 390.000 Menschen sind im letzten Jahr verletzt worden. 2,5 Millionen Autounfälle. Und das sind 3,4.
Die Politik setzt nicht die wirklichen Themen, sondern die Politik ist im Grunde auch auf schnelle und möglicherweise oberflächliche Geschichten aus. Haben wir verstanden. Vielen Dank, Adalbert Stormann aus Bad Iburg. Am Telefon jetzt Manfred Korte aus Neustadt am Rübenberge.
Ja, guten Tag, hier bin ich.
Ja, bitteschön, Herr Korte.
Es wird immer diskutiert über die Sprunghaftigkeit unserer Bürger. die durch politische Anlässe möglicherweise auch verursacht wird. Und diese Menschen fühlen sich dann hin und her gerissen. Wenn man dann dagegen aber die Meinungsumfragen, die politischen Umfragen anhört, ist unser politisches Leben doch absolut feststrukturiert. Es gibt kaum Bewegungen. Der neue Hype der FDP ist ja eigentlich auch keine. Sie ist nur an einen alten Platz zurückgekehrt. Alles andere verharrt doch im Starrsinn. Das politische Leben wird bestimmt von CDU und SPD oder von beiden. Und in Wirklichkeit bewegt sich doch nichts in Deutschland. Was da an Aufgeregtheiten passiert und beobachtet wird, hat überhaupt keinen Einfluss auf das politische Geschehen und auf die politische Meinungsbildung anlässlich von Wahlen. Da wird alles wieder dann so sein, wie es gewesen ist. Ich wünschte mir, es wäre mal anders.
Gut, Gero Neugebauer als Politologe und Parteienforscher, nochmal die Frage dann an Sie. Sind auch wir Medien, ich möchte uns jetzt wirklich nicht zu sehr in die Kritik stellen, aber sind auch wir Medien diejenigen, die sagen, naja, es hat sich in der Tat so ein bisschen was verfestigt. Wir haben eigentlich auch gar nicht mehr so richtig viel zu berichten, weil sie sind sich ja im Wesentlichen einig. Und wenn dann mal irgendwie etwas sozusagen nach Schlagzeile ruft oder nach Schlagzeile riecht, dann springen wir drauf und entwickeln sozusagen einen gemeinsamen Hype, egal ob es die elektronischen Medien sind oder die Printmedien und natürlich auch die sozialen Medien. Sind wir da möglicherweise auch so, dass wir sagen, jetzt ist endlich mal was Neues, da müssen wir aber auch gleich drauf aufspringen?
Ich erinnere Sie an Ihren Eingangsbemerkung, Herr Kuhn, als Sie die Personen aufzählten. Und es gibt eine Komplizenschaft zwischen Medien und Parteien, die dann auch Wirkung hat auf das Verhalten von Wählerinnen und Wählern. Über Programme und Politik zu berichten, ist meist relativ kompliziert, also berichtet man lieber Personen. Das stellt so eine gewisse Logik her, dass man sagt, okay, die Parteien sehen, die Medien berichten vor allen Dingen über Personen, also fangen sie auch an, Personen in den Vordergrund zu stellen und viele Wählerinnen und Wähler meinen dann, es sei nicht mehr tatsächlich so wichtig, sich um Politik zu kümmern, sondern eher auf die Person zu schauen und dann aber sehen, kann man der Vertrauen vermittelt, die mir einen Eindruck von der Politik, die diese Partei macht, dass man sagen kann, den kann ich auch wählen. Da sehe ich diese Komplizenschaft. Ich sehe sie auch dort, wo man sagen kann, okay, wir brauchen unbedingt ein Thema, aber wie kriegen wir die Politik dazu, dieses Thema sozusagen uns so zu formulieren, dass wir darauf springen und was draus machen können. Nur letztendlich, und da sind wir dabei wieder, was wir auch hatten, der Bürger, der sagt, ich will meine eigene Autonomie nicht aufgeben, ich will Fakten prüfen, ich will zu einem eigenen Urteil kommen und dann kann ich mir auch ein Urteil erlauben, der wird dann eine andere Position beziehen als jemand, der sagt, ja, das stimmt so. Und wenn man im Internet zum Beispiel auf Ereignisse hin noch Fakten schon oder angebliche Fakten propagiert werden, bevor überhaupt feststeht, was eigentlich passiert ist, ja, dann ist die Verwirrung da und die Orientierung da auch. Und es gibt weiterhin alternative Themen, konkurrierende Themen, das ist das Europa-Thema, das ist auch weiterhin das Flüchtlingsthema. Und ich denke, wenn die Parteien sich besinnen, dass sie als Alternative gewählt werden, dass das auch wieder hochgebracht wird in den Wahlkampagnen. Aber Sie wissen ja, die Hoffnung stirbt, bevor der Hoffnungsträger stirbt.
Ich würde von Ihnen dreien als unsere Gäste heute Abend noch mal eine ganz kurze Einschätzung haben, weil wirklich nur eine kurze, wie sich das möglicherweise in den nächsten Monaten noch entwickeln wird bis zur Bundestagswahl. Glauben Sie, Claudiniert, als Bundesvorstandssprecherin von Mehr Demokratie, dass da möglicherweise kurzfristige Ereignisse noch wieder völlige Stimmungsschwankungen in Gang setzen können und wir möglicherweise dann doch ganz andere Wahlausgänge erwarten können oder Wahlausgang erwarten können, als das zum jetzigen Zeitpunkt sich so ein bisschen ja, abzuzeichnen scheint? Bitte kurze Antwort.
Naja, wenn ich in die Glaskugel gucken könnte, würde ich heute nicht hier sitzen. Also ich entziehe mich da jeglicher Spekulation, aber natürlich sollten wir wachsam sein, was die nächsten Monate bringen und den Diskurs führen. Nur kurz noch einen Satz möchte ich ganz kurz sagen. Ich habe mich heute auch ein bisschen geärgert, wenn dann berichtet wird über das Handausschlagen von Frau Trump in Saudi-Arabien, der Hand ihres Mannes, dann ist das ein Aufreger, aber der größere Aufreger, den unterschlagen mir die Medien an der Stelle, dass eigentlich gerade 350 Milliarden Rüstungsauftrag nach Saudi-Arabien irgendwie vergeben wird. Und das ist doch eigentlich der Aufreger. Also das ist nur noch mal einen kleinen Satz, den ich dran setzen will. Aber für den Herbst möchte ich doch sagen, dass ich vor allem mir auch wünsche, dass Parteien natürlich in den Bundestag gewählt werden, die sich einsetzen für die direkte Demokratie und bundesweite Volksabstimmung auch mal möglich machen mit einer Grundgesetzänderung.
Martin Fuchs, kurze Einschätzung.
Ich glaube, wir werden sehr, sehr viele noch spannende Sachen erleben, weil die Parteien natürlich alles darum tun, genau diese Stimmung zu bedienen und natürlich ihr Narrativ zu setzen und dann da auch dort wahrgenommen zu werden. Und deshalb, glaube ich, ist da noch einiges im Fluss. Aber ich glaube, die Parteien, die jetzt im Bundestag gesehen werden, in den Umfragen werden auch im September gewählt werden.
Gero Neugebauer, ganz kurz nochmal.
Die Wähler erwarten was? Sicherheit und Gerechtigkeit. Die SPD muss eine Erzählung im Bereich Gerechtigkeit haben, sonst ist sie hinterher. Und dann ist ungeachtet der Rahmenbedingungen für sie auch der September schon gelaufen.
Unser Thema heute: Leben wir in einer Stimmungsdemokratie? Heute Hü und morgen Hott haben wir mit Ihnen diskutiert und mit unseren Gästen Martin Fuchs, Blogger und Politikberater, mit Claudine Niert, Bundesvorstandssprecherin bei Mehr Demokratie e.V. und Dr. Gero Neugebauer, Politologe und Parteienforscher. Und wir warten natürlich gespannt auf die nächsten Monate, was sich da bis zur Bundestagwahl noch entwickeln wird. Die Redaktion der Sendung heute hatte Doris Schiederich. Thema morgen in der Redezeit: Vorsorgestress und Arzttermine. Ist Abwarten vielleicht doch die beste Medizin? Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort auch schon im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Mein Name ist Andreas Kuhn. Wir vom Team der Redezeit heute wünschen Ihnen einen schönen Abend. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und danach Play Jazz und Sarah Seidel.
Wissen, was die Welt bewegt.